Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Datensicherheit, Maschinenlernen und Quantencomputer. Dave Palmer von Darktrace im Exklusivinterview. X0. Hype oder sinnvoll? Die Erfindung der Begriffe Web 2.0 und Industrie 4.0. Versionsnummern in der IT. Die Semantic Versioning Specification als quasi Industriestandard. Resilienzmodelle für Politik, Wirtschaft und Ökologie. Ein internationales Symposium tagt an der TU Wien. Und das digitale Logbuch. Lehrerzimmer.
Mitte der Woche fand in London die größte Computersicherheitskonferenz Europas statt, die InfoSec 2018, mit fast 20.000 Besuchern. Die Branche sucht händeringend nach Nachwuchs. Bei einem Podium am Dienstag, wo IT-Sicherheitschefs, die heißen CISOs, von LinkedIn, Sainsbury's und anderen großen Online-Dienstleistern saßen, wurde deutlich, dass es bei Neueinstellungen nicht auf Hochschulabschluss und gute Noten ankommt. Sehr bemerkenswert. Man nehme jeden, der zeigen könne, dass er sich mit Cybersicherheit irgendwie auskennt, also etwas schon darin gemacht hat und teamfähig ist. Die Gehälter sind hoch, die Urlaubszeiten üppig, die Arbeitszeit flexibel. Vor allem aber, so die Entscheider auf der Bühne, müsse man den Mitarbeitern Perspektiven aufzeichnen. Es gehe nicht ums Bauchpinseln, niemand ließe sich heute mehr einstellen, wenn man ihm keine realistische Karriere verspricht. Ich sprach in London über etwas ganz anderes mit Dave Palmer, der einen ordentlichen Hochschulabschluss in Informatik in Cambridge hat und zu den Gründern von Darktrace gehört. Darktrace wirbt, und zwar nicht ohne Erfolg, mit dem Schutz von Computernetzwerken mittels künstlicher Intelligenz. Wieso, meine erste Frage, geht das?
There's really two main ways that artificial intelligence is applied in the cybersecurity industry.
Künstliche Intelligenz findet zwei Anwendungen in der Datensicherheitsindustrie. Zum einen arbeitet sie ähnlich wie die Antivirensoftware, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, mit dem Unterschied, dass es nicht mehr Menschen sind, die die Virenbeschreibungen erstellen.
Then this first use of AI is based on the idea that if we showed a mathematical model,
wir zeigen einem mathematischen Modell Millionen, vielleicht sogar Milliarden bekannter vergangener Angriffe, mit denen es lernt, völlig neue Angriffe zu identifizieren.
Then the AI itself will be able to perform as a much more effective antivirus that perhaps is a little bit better about guessing some of the things that might go wrong in future. So that's the first way. The second way, and the work that I'm more specifically involved in is.
Die zweite Anwendung liegt mir persönlich näher. Wir bringen dem System bei, was in einem Unternehmen, einem Kraftwerk, einer Schokoladenfabrik mit all seinen Systemen, Menschen und Technologien normal ist.
AI is very good at handling massive complexity.
Wenn eine Krise droht, verändert sich dieser Normalbetrieb.
Normal for all the different people and systems and technologies. And when a crisis emerges, it will disrupt.
In 9 von 10 Fällen werden sie rechtzeitig gewarnt und können reagieren, bevor es sich zu einer richtigen Krise auswächst.
Quickly enough that you can respond to it before it becomes a real crisis.
Können Sie mir ein Beispiel für ein falsch positives Ergebnis geben? Also wo Ihr KI-Abwehrsystem etwas als Angriff identifiziert, obwohl es keiner war?
Das typische Muster, wenn so etwas passiert, ist, wenn ein Sicherheitsingenieur in dem System arbeitet. Wenn zum Beispiel ein Administrator sich auf die Suche nach einem Problem oder nach Möglichkeiten, etwas zu verbessern, begibt, zeigt das häufig die Kennzeichen eines Hacks.
Wenn ich richtig gelesen habe, entdeckte Ihr Verfahren den Erpressungstrojaner WannaCry rechtzeitig. Wie?
Nun, ein Bereich, den es besonders hart traf, war der National Health Service, also das Gesundheitssystem mit seiner relativ alten Schutzsoftware. Einige Bereiche aber waren unsere Kunden, sahen die Gefahr anrollen und konnten sie abwehren.
Was wissen Sie über Kriminelle in der Branche? Haben die sich verändert? Ich habe eine Keynote-Rede gehört, wo es hieß, es sei ein Mythos, dass im Silicon Valley alles Wissen über IT steckt. In Wirklichkeit seien Russland und China diejenigen Länder, die das Internet am besten kennen.
Es ist wichtig zu wissen, dass es heute ein umfassendes kriminelles Ökosystem gibt. Dagegen müssen wir weltweit gemeinsam vorgehen. Und es hilft nichts, ein, zwei oder auch zehn Leute hinter Gitter zu bringen. Das wird die Angriffswellen nicht stoppen.
One thing I would add to that is often as we the end victims,
uns Opfern liegt es nahe, einen Schuldigen zu finden, den Eindringling zu identifizieren. Diese Haltung hält uns Sicherheitsingenieure auf, statt dass wir das System wieder sicher machen und zum Laufen bringen. Wir sollten unsere emotionale Enttäuschung zur Seite schieben. Unsere Kunden und Anteilseigner verlangen das von uns.
Quantenkryptologie, oder heißt es Quantenkryptographie, ändert die Lage komplett?
Does this change the whole scenario?
A lot of people have described this as
Viele meinen, dass es ein gravierender Einschnitt sein wird. Sie meinen, wir brauchen jetzt dringend neue Verschlüsselungsalgorithmen. Mir persönlich bereiten Quantenkryptographie und Quantencomputer keine Sorgen. Wenn eines Tages ganz normal all unsere Geräte Quantencomputer sind, stecken da interessante Möglichkeiten drin. Wird einer zum Beispiel eine Kommunikation abfangen, wird das sofort bemerkt. Das sind gute Zeiten für die Datensicherheit.
Dave Palmer war das von Darktrace über Maschinenlernen, WannaCry und Quantenkryptographie von der InfoSec in London, die vorgestern zu Ende ging. Kommende Woche beginnt die CeBIT, die einstmals größte Computermesse der Welt. Inzwischen sehr viel kleiner geworden. Wie schon die Hannover Messe wird auch hier der Begriff Industrie 4.0 eine wichtige Rolle spielen, weil inzwischen auch Industrie 5.0 gehandelt wird und manche nach Web 2.0 schon von Web 3 und 4.0 sprechen, gehen wir heute der Frage nach, ob das ein reiner Hype ist oder ob da mehr dahinter steckt, zum Beispiel wissenschaftliche Literatur. Gibt es die, Achim Keller?
Ja, das gibt's also. Die Zählung ist in vielen Bereichen hochgekommen bis 5.0 und 6.0. Das machen teilweise Informatiker, die sich neue Konzepte ausdenken und die dann mit solchen Begriffen belegen, oder vorwiegend Wirtschaftswissenschaftler auch, die Geschäftsmodelle, darum geht's im Wesentlichen, neue Geschäftsmodelle sich ausdenken und prognostizieren, dass die in der Realität auch eintreten werden.
Da kann man Glück haben oder nicht, aber eigentlich kann man ja erst retrospektiv sagen. Man spricht ja nicht von 1.0, Web 1.0, sondern man kann rückblickend sagen, es gibt ein Web 2.0, aber es gibt durchaus Menschen, die das vorausgesehen haben und es bereits so benannt haben.
Der Begriff Web 2.0 wurde zum ersten Mal von Darcy DiNucci verwandt. Sie ist Vize-Chefin des Designstudios Ammunition, das Internetauftritte, aber auch Gebrauchsgegenstände gestaltet. 1999 schrieb DiNucci in einem Artikel in einer Fachzeitschrift: Was wir jetzt sehen, ist das erste Aufflackern des Web 2.0. Wir werden sehen, wie dieser Embryo sich entwickelt. Unter dem Web werden wir künftig nicht mehr Bildschirmseiten voller Text und Grafik verstehen, sondern ein Medium für Interaktivität. Zitat Ende. DiNucci hat vorausgesehen, dass die Anwender über die Kommunikationsprotokolle des World Wide Web nicht nur surfen, sondern auch vielschichtig kommunizieren. Mithilfe von Taschencomputern, heute Smartphones, damals PDAs, Personal Digital Assistants und im seinerzeit noch nicht so bezeichneten Internet der Dinge. Ein halbes Jahrzehnt später machten der Journalist Eric Knorr, der Manager Scott Dietzen und der Verleger Tim O'Reilly den Begriff Web 2.0 richtig populär. Sie betonten die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und die sogenannten Webdienste, die im Hintergrund Daten verarbeiten und zusammentragen, bis sie schließlich der Anwender zu Gesicht bekommt. Tim O'Reilly:
When we talk about Web 2.0, we kind of can think of the scene from Casablanca.
Wenn man über das Web 2.0 spricht, fällt einem vielleicht eine Szene aus Casablanca ein.
Major Strasser has been shot, says Louis.
Major Strasser wurde erschossen, sagt Louis.
Round up the usual suspects.
Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
In this case, the usual suspects, lightweight startups, advertising-based business models, crowdsourcing, social media.
In unserem Fall sind die üblichen Verdächtigen schlanke Startups, werbefinanzierte Geschäfte, Crowdsourcing und soziale Medien.
This is all the stuff that people kind of wrapped up in this concept Web 2.0 that we introduced back in 2004.
Das verbinden die Leute mit dem Konzept des Web 2.0, das wir 2004 vorgestellt haben.
But for me, Web 2.0 has always meant one thing and one thing only.
Für mich aber bedeutet Web 2.0,
that the internet was becoming a platform.
Dass das Internet eine Plattform geworden ist.
Der ehemalige SAP-Chef und langjährige Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Professor Henning Kagermann, gilt als Erfinder des Begriffs Industrie 4.0. Demnach wurde die erste industrielle Revolution, also 1.0, im 18. Jahrhundert durch die Dampfmaschine ausgelöst und die zweite durch Fließband- und Massenproduktion im 20. Jahrhundert. Seit dessen zweiter Hälfte wird die Produktion digitalisiert. Einen qualitativen Unterschied bildete das Aufkommen von autonomen, vernetzten Systemen.
Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, das ist so einschneidend, dass wir hier davon reden können, dass es sich jetzt um eine nächste und damit eben die vierte industrielle Revolution handelt.
Der weniger geläufige Begriff Industrie 3.0 ist älter und betraf vor allem erneuerbare Energien. Künstliche Intelligenz ist Teil des Konzepts der vierten industriellen Revolution. Deren Weiterentwicklung würde auch zur fünften und sechsten führen, postulieren einige. Kagermann hält davon wenig.
Der Mensch neigt dazu zu fragen, was kommt denn nach 4.0? Das ist legitim. Und wir haben aus Sicht der Akademie auch hier eine Antwort gegeben und haben gesagt, dass wahrscheinlich, das muss aber noch vertieft werden, die nächste fundamentale Transformation im Wesentlichen aus dem Bereich der Biologie kommen wird.
Die erste und zweite industrielle Revolution sind erst im Nachhinein von Historikern so bezeichnet worden. In ihrer Folge entwickelten sich bürgerliche Gesellschaft und Wohlfahrtsstaat. Die vierte industrielle Revolution ist mittlerweile ein offizielles Programm der deutschen Bundesregierung.
Es ist tatsächlich die erste gewesen, die angesagt wurde. Aber auch das ist ja spannend, dass wir glauben, mittlerweile solche Dinge auch vorhersagen zu können. Und die Geschichte wird zeigen, ob wir recht hatten.
2.0 und 4.0, aus der IT entlehnte beliebte Metaphern in Politik und Wirtschaft. Informationen von Achim Killer waren das. Achim, 2.0 und 4.0 sind Sprachbilder, die aus dem Gebiet der Softwareentwicklung stammen. Das ist schon mal toll, dass ein Bild aus der Softwareentwicklung in was anderes rüberkommt. Gibt es einen Zusammenhang mit der Nummerierung von Softwareversionen? Die kennen wir ja zum Beispiel von 1.1 und so weiter, während man bei Autos vom 5er Golf oder Prius 4, aber nicht vom 4.0 Prius spricht.
Naja, also eigentlich sollen Versionsnummern ja Aufschluss darüber geben, wie stark sich die einzelnen Releases unterscheiden. Und das wird dann halt auch in den Bereichen nachgeahmt, in denen diese Zählweise übernommen wird. Bei Software erfolgt auf 1.0 meistens 1.1 und wenn mal richtig viel verändert worden ist seit der letzten Version, dann folgt beispielsweise auf 5.1 schon mal 5.5. So war es bei Microsofts Internet Explorer und bei Adobe Photoshop ist nach 5.0 5.5 gekommen. Das waren große Entwicklungssprünge und die sind auch in den Versionsbezeichnungen zum Ausdruck gebracht worden. Manchmal wird aber auch einfach hochgezählt, weil höhere Versionsnummern fortgeschrittener klingen. Im Browserkrieg in den 90ern beispielsweise hat Netscape ein paar Versionen übersprungen, um sichtbar mit dem Internet Explorer von Microsoft gleichzuziehen.
So wie es bei der Deutschen Bahn ICE 2, ICE 3 und so weiter offenbar Willkür oder Marketing ist, wissen wir nicht genau, hat sich offenbar niemand Gedanken darüber gemacht, wie man für Software einen Nummerierungsstandard herbeirufen könnte. Dann würde Microsoft Word nicht irgendwann mal von Version 2 auf 6 gesprungen sein, was tatsächlich passiert ist, oder?
Und doch, es gibt einen Standard. Der nennt sich Semantic Versioning. Könnte man sogar übersetzen mit aussagekräftige Zählweise oder eben Versionierung. Bei Open-Source-Projekten wird das manchmal verwendet. Da ändert sich die erste Ziffer bei neuen Schnittstellen, kommt ein Punkt. Zweite Stelle sagt, ob es neue Features gibt, Punkt. Und die dritte gibt Auskunft über ein Patch-Level. Das sagt natürlich wenig darüber aus, wie stark eine Software weiterentwickelt worden ist. Schnittstellenänderung muss ja keine große Sache sein. Aber immerhin, es sagt was aus. Wird halt bloß kaum verwendet.
Ist Web 3.0 oder gar 4.0 in Sicht, Achim? Ich meine, in der wissenschaftlichen Literatur auch?
Also das Web 3.0 existiert, zumindest in den Köpfen der Wissenschaftler. Also als einheitlicher Begriff. Darunter wird allgemein das semantische Web verstanden. Wörter, bei denen es sich ja zunächst um nichts anderes als um reine Zeichenketten handelt, werden mit Zusatzinformationen versehen, sodass daraus ein inhaltlich eindeutiger Begriff wird. Das ist ein nützliches Konzept, das im Kleinen auch schon umgesetzt worden ist, aber es ist halt bei weitem nicht so real wie das Web 2.0, das ja in Form von milliardenschweren Konzernen existiert.
Und wie sinnvoll ist die Übertragung von 2.0 und 4.0 und dergleichen auf andere Bereiche?
Naja, 2.0 kann manchmal ganz sinnig sein. Health 2.0, neue Technologien im Gesundheitswesen, Telemedizin beispielsweise. Das kann man durchaus als neue Qualität des Gesundheitswesens bezeichnen, quasi ein neues Main Release. Industrie 4.0 ist ein wirtschaftliches Konzept, das verfolgt wird und insoweit auch was Reales. Aber alles andere ist Fantasie 4.0, wenn auch in einer etwas fantasielosen Ausdrucksweise.
Vielen Dank für diese Informationen über 2.3.4.5.0, Achim Killer.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Heute geht an der Technischen Hochschule in Wien ein Kolloquium über die Robustheit komplexer Systeme zu Ende. Damit sind Computermodelle gemeint, die Teile der Realität simulieren und versuchen, daraus Zukunftsprognosen zu ziehen. Marianne Unterlugauer war beim Complexity Science Hub dabei, wo Resilienz der zentrale Begriff war. Hier ihr Bericht.
Für Systemtheoretiker bedeutet Resilienz Widerstandsfähigkeit. Die Fähigkeit eines Systems, ein Schockerlebnis zu überstehen. Der Südafrikaner Odirilloy Selomane arbeitet am Resilience Center in Stockholm. Er beschäftigt sich mit der Analyse der Risikoanfälligkeit von sozioökonomischen Systemen. Beständigkeit ist nur eine Form von Resilienz, sagt Odirilloy Selomane. Wenn in einem Landstrich, in dem sich immer mehr Trockenheit ausbreitet, Nutzpflanzen gesetzt würden, die mit Dürre besser umgehen können, verändere man dadurch das ganze System. Resilienz stünde hier für Anpassungsfähigkeit.
For example, if you have a drought that's occurring more and more because of climate change, you may plant crops that are adaptable to drought.
Aber wenn ein Staat sich von einer Diktatur in eine Demokratie wandle, wäre Resilienz eine Transformation.
You want to move to a democratic system, and that is a transformation from a system like a dictatorship that you don't want to a democracy.
Eine der wichtigsten Veränderungen in der Forschung von komplexen sozialen und politischen Systemen ist, dass Risikoeinschätzungen heute auf Basis von Daten und nicht Hypothesen modelliert werden können. Dadurch hat sich der Forschungsbereich stark verändert. Der Physiker Stefan Turner leitet das Institut für Wissenschaft komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien. Zu seinem aktuellen Forschungsbereich zählen Genomik und biologische Systeme, aber auch die Modellierung des systemischen Risikos von Finanzsystemen. Ein Sektor, der sich wegen seiner Archive und Datensammlungen besonders gut zur Entwicklung von Modellen eignet. Seit 2003 arbeitet Stefan Turner mit einem internationalen Team daran, das systemische Risiko von Nationalstaaten zu simulieren, etwa der Staaten Österreich und Mexiko.
Das Modell ist ein Modell, indem wir versuchen, jeden Bürger, jede Bürgerin in Österreich abzubilden, jede Firma abzubilden, durch einen Computer-Avatar letztlich, wie ein Computerspiel, aber die Spieler sind Abbild echter Haushalte und Firmen. Jede öffentliche Stelle wird abgebildet, jede Bank wird auch abgebildet. Und durch die Zusammenhänge zwischen diesen Agenten können, wenn sie die Interaktionen richtig modellieren oder gut modellieren, was sie mit großen Datensätzen machen können, können Sie eine Modellrepublik bauen, die ungefähr so ökonomisch funktioniert wie die wirkliche auch.
Im mathematischen Modell stellt jede Bank einen Knotenpunkt und jede Transaktion eine Verbindung im Netzwerk dar. Mit dem sogenannten Microfinancial Simulator lassen sich Wachstumsprognosen erstellen, aber auch die Reaktion von Finanzsystemen auf Extremsituationen simulieren. Zum Beispiel modellierte das Forscherteam die Auswirkungen einer Jahrhundertflut auf die österreichische Wirtschaft.
Wir hätten erwartet, dass das negative Folgen hat. Aber wenn man das Wirtschaftswachstum ansieht, dann stellt man fest, dass im ersten Jahr nach dem Schock gibt es Verluste. Wenn man alles zusammennimmt, alles aggregiert, gibt es Verluste. Aber im zweiten, dritten Jahr kommt es zum großen Wachstum.
Der Aufbau des Modells ist eine Sache. Die wirkliche Arbeit, so Stefan Turner, beginne aber erst jetzt. Ergebnisse werden hinterfragt, überprüft und die Simulation wird den neuen Erkenntnissen angepasst. Die Wissenschaftler, die sich in Wien zum Austausch getroffen haben, wollen keine überzogenen Erwartungen hervorrufen. Sie wollen aufzeigen, dass komplexe und risikoreiche Systeme wie Finanznetzwerke sehr wohl Mustern folgen, die mathematisch berechnet, modelliert und damit letztlich auch gesteuert werden können.
Marianne Unterlugauer war das von einem Resilienzkolloquium in Wien.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25.0.
Deutschland soll nicht digital abgehängt werden, sprechen Merkel und Freunde. Ed hätte noch immer Jojo-Jange, sagt mein Freund, der Lehrer in Köln. Denn er befolgt die Anweisung des Rektors. Arbeiten, die mit der Schule zusammenhängen, dürfen nur noch am schuleigenen Computer im Lehrerzimmer erledigt werden, ohne Ausnahmen. Anweisung von Schulamt oder Landesregierung oder EU oder so, weiß keiner so genau. Hat auch keiner genau verstanden. Verbote sind aber immer gut. Dem Lehrerzimmer-PC droht seit Jahren der megaherzige Herztod. Die Kollegiumskollegin vom Sport meint, er rege mit seiner Trägheit zu Yoga und Selbstbesinnung an. Jedenfalls klebt auf ihm eine Amtsplakette, die besagt, dass er absolut virenfrei, aktuell nicht hackbar und damit für den offiziellen Schulbetrieb optimiert ist. Wir wollen uns ja nicht digital abhängen lassen. Die privaten Geräte der Lehrer hingegen, so unterstellt das Ministerium, sind von russischen, iranischen und nordkoreanischen Viren nur so gespickt und funktionieren nur mit Standleitung zu drei Organisationen, die sich reimen. NSA, KGB und BND. Die Bösen hacken locker alle Arbeitsblätter für die 8C, was natürlich nicht akzeptabel ist. Auf dem Rechner im Lehrerzimmer dagegen ist DSGVO installiert, in der seriellen Schnittstelle gleich neben der für den Nadeldrucker. Also heißt es seit dem 25. Mai für meinen Freund, den Lehrer, entweder bis 10 Uhr abends in der Schule bleiben, mit Filterkaffee im Lehrerzimmer und die Klassenaufgaben auf dem beigen Meditations-Windows 7er Turm erstellen. Da muss man sich natürlich abwechseln, also stehen Sie Schlange, während der PC sich daran macht, die OpenOffice-Datei an den Drucker zu schicken, dessen Nadel mit der Akkuratesse und Geschwindigkeit eines chinesischen Akupunkteurs in das graue Recycling-Amtspapier stechen. Selbstbesinnung, haucht die Sportkollegin fünft in der Schlange. Oder, weil mein Freund, der Lehrer, eben ein praktischer Mensch ist, geht er jetzt lieber zu Hause mit Klade und Kuli ans Werk. Der Schreibwarenladen neben dem Schulgebäude muss nun doch nicht schließen, denn Aktenordner und Ringblöcke verkaufen sich wie die warmen Semmeln. Der Lehrer hat einen Sohn, der das Abitur gerade hinter sich hat. Er spielt leidenschaftlich gern Brettspiele aus den 60er und 70er Jahren. Dazu verabredet er sich per Festnetz mit seinen Kumpels und dann spielen sie und trinken das ein oder andere Kölsch. Ihre Smartphones schlummern offline in den Hosentaschen. Deutschland wird also auf keinen Fall digital abgehängt.
Digitales Logbuch. Name.
Goldfarb. Tobias.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Michael Stang.
Google will keine künstliche Intelligenz für Waffen liefern. Der IT-Konzern hat diese Woche Regeln für die Arbeit an künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Demnach werde Google keine KI entwickeln oder einsetzen, die gegen internationales Recht und Menschenrechte verstößt. Neben Waffen ist auch Überwachung tabu, die, Zitat, gegen international anerkannte Normen verstößt. In den vergangenen Monaten hatte es im Unternehmen massive Kritik an der Kooperation mit einem Drohnenprojekt des US-Verteidigungsministeriums gegeben. Dieses nutzte Googles TensorFlow-Chips für maschinelles Lernen zur Erkennung von Objekten.
Facebook hat auch Partnerfirmen in China Zugriff auf Nutzerdaten gewährt.
Zu der am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Weitergabe von Nutzerdaten von Facebook an Konzerne aus der Mobilgeräteindustrie wurden weitere Details veröffentlicht. Demnach gehörten zu den von Facebook begünstigten 60 Firmen nicht nur solche aus den USA, Südkorea und Taiwan, sondern auch aus China, darunter Huawei, berichtet die New York Times. Huawei stufen US-Geheimdienstexperten als Bedrohung für die nationale Sicherheit ein, da der Konzern möglicherweise gegen Handelssanktionen gegen Länder wie den Iran oder Syrien verstößt.
Chinesische Hacker stehlen geheime US-Militärpläne.
Nach Angaben der Washington Post drangen Hacker im Auftrag der Pekinger Regierung Anfang 2018 in die Systeme eines Auftragnehmers der US-Marine ein. Unter den dabei kopierten Dokumenten befänden sich auch die Pläne für eine Überschallrakete, die von U-Booten aus gegen Schiffe eingesetzt werden kann. Wie die Zeitung, die sich auf informierte Kreise beruft, weiterschreibt, hat die US-Marine mit Unterstützung der Bundespolizei FBI Ermittlungen eingeleitet. Die chinesische Botschaft in den USA erklärte, man wisse nichts über den aktuellen Fall. Die Regierung in Peking sei strikt gegen Cyberangriffe und bekämpfe diese.
Wir kommen nach Europa. Die Breitbandziele der Europäischen Union bis 2020 werden nicht erreicht.
Das geht aus einem Sonderbericht des EU-Rechnungshofs hervor, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Demnach ist die Anbindung von ländlichen Gebieten weiterhin schlechter als die von Städten. Zudem liegt die Nutzung schneller Breitbanddienste deutlich unter der Zielvorgabe. Diese sieht vor, dass bis 2020 alle EU-Haushalte Internetverbindungen von 30 Megabit pro Sekunde aufweisen und mindestens die Hälfte der Haushalte Verbindungen über 100 Megabit pro Sekunde nutzen können. Dieses Ziel werde verfehlt. Zwar haben alle Mitgliedstaaten Breitbandstrategien entwickelt, jedoch weisen diese Mängel auf. Die in Deutschland betriebene Vectoring-Technologie wird vom EU-Rechnungshof kritisch gesehen. Dabei werden auch alte Kupferleitungen statt ausschließlich neuer Glasfaserverbindungen genutzt.
Die Software-Piraterie in Deutschland ist leicht rückläufig.
Der Anteil der unlizenzierten Software hierzulande lag 2017 laut Schätzungen des Branchenverbandes Business Software Alliance bei 20%. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang von 2%. Der Verband vermutet, dass der Rückgang neben einem schrumpfenden PC-Markt und einer verstärkten Nutzung von Abo-Modellen auf eine zunehmende Angst von Cyberattacken zurückzuführen ist. Den Autoren zufolge steht die Verwendung unlizenzierter Software in engem Zusammenhang mit Malwareangriffen. 2017 belief sich der Umsatzausfall der Softwareunternehmen durch Raubkopien weltweit auf rund 46 Milliarden US-Dollar.
Sternzeit. 9. Juni. Ian Banks, zwei Plattformen und ein Asteroid. Der Schotte Ian Banks gilt vielen als einer der bedeutendsten Science-Fiction-Autoren unserer Zeit. Vor allem die Werke des Kulturzyklus haben bei vielen Fans Kultstatus. Die Kultur ist ein utopischer Ort, eine Art Superzivilisation in der Milchstraße und anderen Galaxien. Man lebt im Überfluss. Menschen, fremde Lebensformen und Maschinen kommen bestens miteinander aus und verteidigen sich gegen äußere Feinde. Ian Banks wollte den vielen düsteren Zukunftsvisionen eine positive entgegensetzen. In einem Buch des Zyklus kommen Raumschiffe mit den Namen Of Course I Still Love You und Just Read the Instructions vor. Die US-Raumfahrtfirma SpaceX hat die Namen für ihre zwei Landeplattformen für zurückkehrende Raketenstufen übernommen. In anderen Büchern gibt es ausgehöhlte Asteroiden, in denen sich Menschen und Maschinen aufhalten. Diese Körper rotieren, sodass im Innern künstliche Schwerkraft herrscht und sie rasen mit mehr als Lichtgeschwindigkeit durch das All, was eine künstlerisch zulässige Überdehnung der bekannten Physik ist. Als ein Astronom, der sich für Ian Banks Schriften begeistert, im Frühjahr 2013 von dessen schwerer Krebserkrankung hörte, wollte er ein Zeichen der Unterstützung setzen und einen Asteroiden nach ihm benennen. Doch der formale Prozess dauerte zu lange. Noch bevor ihm die himmlische Ehre zuteil wurde, ist Ian Banks heute vor 5 Jahren, im Alter von 59 Jahren, gestorben. Erst 2 Wochen später bekam der Asteroid Nummer 5099 den Namen Ian Banks.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr. Nach den Nachrichten geht es in Streitkultur weiter um Selbstoptimierung um jeden Preis.